Vor ein paar Tagen war ChatGPT der große Hype. Jetzt hat sich die Welt der künstlichen Intelligenz schon weitergedreht. Und die Akteure heißen Baby-AGI, Auto-GPT und God-Mode. Das sind jetzt die hippen Tools. Ich verliere langsam den Überblick, aber Samuel und ich versuchen das ein wenig einzusortieren. Dazu gibt es in dieser Folge 4 Geschäftsideen. Und wir haben eine neue Rubrik, Zuschauerpost von Optimisten. Du hörst Unicorn Ideas von Digital Optimisten. Los geht's. Samuel, schön dich zu sehen. Wo steckst du?
Hey Alex, ich bin tatsächlich gerade ein Block vom Strand entfernt in Gran Canaria, in Las Palmas. Wo bist du?
Berlin? Ich bin im alten Berlin, was endlich ein wenig aus dem Winterschlaf erwacht, aber ich bin natürlich ganz neidisch. Du machst das klassische digitale Nomadenleben ein Stück weit, probierst du aus, oder?
Ja, also wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht, ich und meine Frau, und jetzt das erste Mal mit Kind, haben sie jetzt hier auch eine Babysitterin besorgt und so, aber nur 2 Wochen, also einfach mal zum Probieren. Ich trage auch gerade Kurzarmhemd und kurze Hosen. aber ja, also macht Spaß, aber ist halt auch Arbeit, ja, das muss man sich schon bewusst sein. Also man arbeitet halt ganz normal, einfach in ein bisschen schöneren Setting.
Ja, das glaube ich. Kurze Hosen, kurzes Hemd, so weit sind wir noch nicht. Aber Samuel, wir müssen diese Folge natürlich wieder mit Vollgas starten und du musst mir helfen, denn ich komme langsam nicht mehr mit. Ja? ChatGPT, das war der große Hype. Ja, ich dachte irgendwie, das ist the next big shit, aber es ist schon wieder vorbei. Jetzt ist Auto-GPT und Baby-AGI sind die neuen Schlagworte. Was ist das?
Ey, ich, ganz ehrlich, ich krieg's auch nicht mehr auf die Reihe. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Vollzeitjob, sich mit diesen Generative AI-Tools auseinanderzusetzen. Aber Auto-GPT, so wie ich das verstanden habe, und da gibt es bestimmt größere Experten da draußen, ist eigentlich einfach ein Framework, das auf GPT-4 gebaut wurde. Das hat alle gebaut, auch auf GitHub dann publiziert, mit der sich so ein sogenannter KI-Agent dann launchen lässt, der dem man halt nicht immer nur eine Prompt stellen muss und der antwortet dann, also sozusagen, ich stelle jetzt ChatGPT eine Frage und es kommt eine Antwort, sondern ich kann dann diesem KI-Agenten einen Auftrag geben, sozusagen, hey, jetzt Beispiel, ich und meine Frau wollen 2 Wochen nach Norwegen wandern gehen, ich will 10 Tage wandern in Norwegen plus 3 Tage Spa-Hotel, und dann fängt er an, er stellt sich selber Tasks, er sagt dann, okay, diese Gesamtaufgabe, es sind dann diese 3 Subtasks, und um diese 3 Subtasks zu lösen, muss ich diese 3 Sachen rausfinden, und dann muss ich noch im Internet recherchieren, und er läuft dann immer weiter sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also man muss nicht immer selber die Frage weiterstellen, sondern er stellt sich selber weitere Fragen, wie es denn jetzt weitergehen könnte.
Und der hat so eine Art Gedächtnis, oder? Das habe ich verstanden, was Neues. Also dass er dann weiß, okay, das habe ich schon gemacht, jetzt geht das Nächste, und jetzt schreibt er sich selbst eine To-Do-Liste weiter.
Genau, also und dann, was du ja erwähnt hast mit Baby-GPT und God-Mode und so, ja genau, die basieren alle auf Auto-GPT. Also Auto-GPT ist eigentlich das Framework, so wie ich das verstanden habe, das publiziert wurde auf GitHub, und das könnte jetzt jeder, das könntest auch du mit der Beschreibung eigentlich dir runterladen und selber zum Beispiel auf einer Homepage hosten und dann als Subscription verkaufen, zum Beispiel, wenn du willst. Also ich habe mir schon mal überlegt, hey, man könnte ja travelkiagent.io, ja, und dann sagt man, unser Agent macht dir die coolsten Reisen zusammen, dann hoste ich das einfach und vermarkte es einfach so als KI-Agent, der dir hier Reisepläne zusammenstellt.
Und jetzt, why is everyone losing their shit? Ja, warum ist das jetzt so auf Twitter? Ich höre nichts anderes mehr, Auto-GPT. Ist es die Tatsache, dass es jetzt so selbst, also könnte ich da jetzt auch reinschreiben, zum Beispiel, ich brauche einen neuen Sponsor für den Newsletter im Mai oder so. Und dann wird er dann anfangen und wird er dann auch so Websites scrapen und könnte dann auch so Outreach machen. Ist das schon so krass? Also ist das wie so ein Marketing-Angestellter oder ist noch nicht so weit?
Ich bin, ganz ehrlich, ich bin noch nicht so weit drin. Ich habe das mit meinem sehr limitierten Bootcamp-Knowledge, ich habe ja dieses Programmier-Bootcamp gemacht, mal versucht, selber zu hosten bei mir, auch auf meiner Maschine. Und so wie ich das verstehe, jetzt Auto-GPT selbst hat noch keinen irgendwie Plugins, um jetzt aufs Web zuzugreifen, sondern denkt dann einfach selbstständig weiter. Was ich aber auch so krass finde, und ich glaube, das geht nochmal einen Schritt weiter, was du anfangs gesagt hast, dass du nicht mehr mitkommst. Ich komme eben auch nicht mehr mit. Ich habe letztens gesehen, es gibt es mittlerweile für GPT-4, also nicht Auto-GPT, aber GPT-4 Plugins, wo dann GPT-4 also Browser-Plugins, wo dann GPT-4 zum Beispiel Expedia durchsuchen kann oder auf Booking.com die besten Flüge raussuchen kann und so weiter. Und wenn man das jetzt kombinieren würde, ja, also wenn man sozusagen Auto-GPT mit so einer, mit so Plugins integriert, die dann auf spezifische Online-Plattformen zugreifen können, dann, das ist dann richtig krass. Ja, dann sagst du halt, hey, im besten Fall, und ich glaube, das ist noch, das sind bestimmt noch gewisse Limitations, aber hey, ich will diese 10-Tages-Wanderung in Norwegen machen, stell mir mal das Programm zusammen, bevor du was buchst, frag mich nochmal, ob alles okay ist, dann läuft er da durch, so in einer halben Stunde hat er alles fertig, drei Varianten, und dann sagst du, hey, ich will Variante 2, buch mir das bitte gleich alles. Also, das ist so Best-Case-Szenario, ja, aber ich habe jetzt auch schon Artikel gelesen, dass das schon noch gewisse Limitations hat derzeit.
Mhm. Dann disrupten wir unsere, wir hatten noch eine Geschäftsidee neulich, Verkauf von Reiseplänen. Erinnerst du dich?
Ja, genau.
Dann disrupten wir das gleich schon wieder. Ja. Aber das ist auch ein Punkt, den ich machen wollte, ist, überleg mal, was ich verrückt finde an dem Ganzen, ist die Geschwindigkeit der Veränderung und wie schnell das ist. Überleg mal, als das iPhone rauskam, gut, das war ein Hardware-Produkt, ja, ist schwer zu vergleichen mit einem Software-Produkt, aber da hat es, ich glaube, 2 Jahre gebraucht, als kam das iPhone raus und was viele gar nicht mehr wissen, da gab es noch gar keinen App Store, als das erste iPhone gelauncht wurde. Das kam, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später. Ja, und dann ging es ja erst richtig los mit der App Economy. Aber es gab gewisse Zyklen, ja, wo man noch mitkommen konnte. Und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie ChatGPT, jetzt AutoGPT, in 3 Wochen kommt das nächste Riesending, was da drauf kommt. Ja. Und das finde ich total verrückt, also wirklich eine neue Qualität der Innovationsgeschwindigkeit. Und dann setze ich noch einen drauf, Samuel, weil ich glaube, das könnte auch eine Geschäftsidee sein, weil der letzte Hype war Krypto. Und da gab es einen Newsletter, der heißt Milk Road, der ist jetzt neulich verkauft worden. So ein täglicher Newsletter, der das Ganze sortiert hat. Die haben gesagt, guck mal, das sind die neuen Coins und so. Mittlerweile interessieren sich nur noch wenige Leute für Krypto, aber alle interessieren sich für AI. Und eigentlich könnte man, das ist eigentlich eine super einfache Geschäftsidee, Content-Spiel daraus zu machen, zu sagen, ich sortiere jetzt mal alles, was da kommt, ich sortiere das für euch, mache ein Newsletter oder eine Plattform oder so und monetarisiere dann hinten raus vielleicht auch neue Tools, die Leute suchen, die neue, wenn du jetzt dein Travel-Ding aufbaust, dann machst du da einfach, buchst du deine Werbung und hast sofort Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, krass. Das wird wahrscheinlich auch extrem ziehen, weil jeder sucht wahrscheinlich danach im Moment online. Und der große Unterschied zu Krypto ist, mich interessiert es tatsächlich. Bei Krypto war ich immer so ein bisschen, ich habe das nie so ganz verstanden. Aber hier interessiert es mich tatsächlich.
Ich erinnere mich noch an ein Gespräch von uns, das haben wir nicht im Podcast geführt. Da hast du mir noch erzählt, was für tolle Coins du gesucht hast und investiert hast. Aber na gut.
Ja, das ist ein kleines Trauerspiel. Ich glaube, da bin ich schön auf der aufsteigenden Bubble mitgefahren.
Ich aber
viel
auch,
zu spät.
Ich glaube auch. Ich auch, ja. Na gut, okay, also das scheint ein neues Ding zu sein.
Aber vielleicht noch ganz kurz, bevor wir weitergehen. Also es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, also AutoGPT, das wird jetzt ein Mega-Hype draus gemacht, aber ich habe gestern, finde ich, einen ziemlich guten Artikel gelesen, den können wir auch in den Shownotes verlinken, AutoGPT Unmasked, The Hype and Hard Truth of Its Production Pitfalls. Das sind halt so ein paar Sachen, die jetzt noch nicht so perfekt sind. Also eine Sache, wo man sich halt bewusst sein muss, wenn man das wirklich gut nutzen will, da braucht man einen Paid OpenAI Account und da die API, den API-Key von GPT-4, damit man Calls machen kann. Und das kostet, ja. Also das heißt, so eine ganze Logik, wenn AutoGPT so eine ganze Logik durchläuft, sagt es, der Artikel kostet circa $14. Ja, und das ist schon nicht nichts, ja. Also wenn dann noch Folgeprompts kommen von dir und so, dann wird das ziemlich schnell ziemlich teuer. Also ich glaube, so für den Otto-Normalverbraucher erstmal fraglich, ob das passt. Und das Zweite ist, was ich auf jeden Fall verstanden habe vom Artikel, weil ich bin da auch nicht so der Experte drin, ist, dass er sich schon ziemlich viel in so Loops verfängt, ja, dass er dann so logische Loops hat und dann immer wieder aufs gleiche Resultat kommt, dann wieder die gleichen Schlussfolgerungen zieht, dass er dann teilweise nicht mehr rausfindet, wenn du ihn endlos laufen lässt. Aber hey, auf jeden Fall mega Potenzial, vor allem wenn du dann so, und ich glaube, das ist so ein typischer Fall, wo man Standard-Use-Cases definieren muss und wird erst richtig marketable, wenn du dir Nischen suchst, Standard-Use-Cases definierst und die KI darauf trainierst, keine Ahnung, zum Beispiel Sachbearbeitung im Human Resources, ja, Onboarding von Mitarbeitern, kann man dann alles mit diesem Agenten machen, weil das total standardisiert ist alles.
Ja, ich glaube auch, in der Nische liegt die Kraft da. Ich habe noch einen, bevor wir vielleicht zum nächsten Thema gehen, auf dem ganzen Thema AutoGPT habe ich einen spannenden Gedanken gelesen, der den ich mal mit dir besprechen will. Also, pass auf, ich muss dich ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Vor ein paar Jahren gab es einen großen Hype, was Direct-to-Consumer-Marken angeht. Ja. Da konnte plötzlich jeder eine eigene T-Shirt-Marke weißt du, weil es gab irgendwelche wie Spreadshirt oder so, die haben irgendwie, konntest du irgendwelche T-Shirts bauen oder Kaffeetassen oder irgendwas. Du siehst ja auch heute in der Lebensmittel, es gibt ja wahnsinnig viele Startups, ja. Und konntest das dann über Shopify ganz einfach vermarkten. Es gab kein Problem mehr, eine Marke aufzubauen, die du dann direkt an Kunden über deine Website vertreibst. Und am Ende aber, wenn man sich mal den ganzen Hype anschaut, dann sind gar nicht so viele richtig erfolgreich geworden. Es gibt ein paar auch in Deutschland, ne, so ein paar Marken, also Just Spices oder sowas, ne, die waren bei Höhle der Löwen oder so, die sind dann irgendwie, oder Ankerkraut, da sind so ein paar Marken rausgekommen, aber es, oder
Oatly. Zählt Snox auch dazu? Kennst du Snox?
Snox? Ja, genau, die Socken. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel, genau. Ich glaube, die sind super erfolgreich. Aber der Weg von Snox und Ankerkraut und Just Spices ist ja gepflastert mit D2C-Companies, die es einfach nicht geschafft haben. Und so, jetzt ist der, pass auf, den Gedanken halten wir mal im Kopf und dann lass uns mal überlegen, was passiert gerade mit ChatGPT und AgentGPT und was heißt das für eine neue Kategorie von Startups, nämlich Software-as-a-Service-Startups. Also Software-as-a-Service, was ist das? Klassisch so Personio, ja, oder irgendwelche Web-Software, die man einfach bucht und die irgendwas machen im Internet. Personio, Workday oder so. Ich glaube, jeder Canva, jeder nutzt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Software-as-a-Service.
Also eigentlich, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich glaube, alles, wo man eine monatliche Gebühr für bezahlt, ja, also jede Software online, wo man so irgendwie eine monatliche Subscription-Fee für zahlt, mehr oder weniger.
Genau, ja. So, und jetzt mal überlegen, also was haben wir gerade besprochen? Wir haben jetzt gerade schon seit Anfang der Folge so ein paar Geschäftsideen hin und her gebounced, ja. Was heißt denn AgentGPT und ChatGPT für diese Software-as-a-Service-Startups? Und ist das nicht eigentlich eine mega offene Flanke für Software-as-a-Service, dass du jetzt anfangen kannst, jeder Otto-Normalverbraucher wie du und ich, irgendwelche Heinis im Internet, die sagen können, ich baue jetzt plötzlich eine Travel-Software, die Reisepläne ausspuckt, ja, personalisiert. Ich brauche dafür keine Expertise, ich brauche dafür Sales-Fähigkeit und irgendwie Marketing-Fähigkeiten. Ja. Und dann gehe ich Nische um Nische und baue so eine Software-as-a-Service-Software auf. Und was du eigentlich jetzt machst, ist, der Kampf ist dann, also stell mal vor, wir hätten vor 10 Jahren so eine Firma aufgegründet. Wir hätten bestimmt, ich sag mal, 10, 15 Leute mittlerweile, ja. Wir haben ein paar Market-Leute im Marketing sitzen, ein paar Leute, die machen irgendwie die Sponsorship-Deals, andere reden irgendwie mit Reiseagenturen, was weiß ich. Und heutzutage kannst du das wahrscheinlich mit 2 Personen und AutoGPT aufbauen. Also du bist viel effizienter und der Gedanke ist, was, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, AgentGPT, ChatGPT, ist das nicht eine riesige Disruption für Software-as-a-Service-Startups, wo jetzt einfach neue Leute kommen und sagen, ich mache das, was du machst, genau das Gleiche, aber zu einem Zehntel der Kosten.
Ja.
Weißt du?
Ja. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal sogar, ich bin ja totaler Fan von No-Code-Tools und habe ja auch meine ganze Firma mit No-Code-Tools aufgebaut. Und das ist, glaube ich, nochmal die Weiterentwicklung davon, denn damit kann man ja nochmal viel weitergehen. Man kann dann sozusagen sogar coden, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, was man für Prompts schreiben muss, ohne eigentlich wirklich irgendwie Computer Science studiert zu haben oder so. Also das ist schon, schon Wahnsinn eigentlich, was da kommt.
Ja, und ich finde es halt krass, weil überleg mal, was Wagniskapital alles in Venture Capital alles in Software-as-a-Service-Startups gepumpt hat, ja. Und wenn jetzt plötzlich die Bedrohung für wenn die jetzt selber zum Angegriffenen werden, ne? Denn zum Beispiel Personio greift SAP an, ne? Ganz alte Legacy-Systeme, irgendwie viel Overhead. Und in kurzer Zeit sind vielleicht diese Systeme jetzt auch schon,
ich frage mich, was dann wichtig wird. Und ich glaube, was wir vorher gesagt haben, dein Branding, also in welcher Nische bist du, etabliert und wo hast du gute Distribution und Marketing, wird dann eben extrem wichtig, ja, weil du kannst halt noch so ein tolles Produkt haben, wenn du den Zugang zum Markt nicht hast, baust du keine erfolgreiche Firma. Und darum ist es vielleicht auch so, dass jetzt so eine Firma wie SAP halt immer noch am Markt ist, weil sie nach wie vor zu allen DAX-Firmen oder zu all den größten Firmen halt super gute Distribution haben. Und das muss man sich, und ich glaube, das sind sehr viele junge Gründer, auch teilweise ein bisschen blauäugig, das baut man nicht einfach so in 2, 3 Jahren auf, sondern das geht halt irgendwie 5 bis 10 Jahre, bis du da bei Großkunden so drin bist. Darum, also ich glaube, diejenigen werden überleben, die erstens AI, No-Code und diese ganzen neuen Tools gut für sich nutzen, aber zweitens eben auch das Branding, die Nische und die Distribution voll im Griff haben.
Ja, das stimmt. Und ich würde jetzt noch mehr auf die Startups setzen, die Schaufeln für den Goldrausch verkaufen. Also zum Beispiel Infrastrukturplattformen, sowas wie Stripe. Was macht Stripe? Ja. Ein ganz einfaches Programm, das Zahlungen im Internet annehmen, das sich Zahlungen im Internet annehmen lässt. Das schwimmt quasi immer oben mit, ja, denn wenn je mehr dieser Startups kommen, desto mehr dieser Infrastrukturplayer brauchst du. Und die, glaube ich, haben auch eine gute Chance, sich da zu platzieren, aber ich finde es einfach verrückt, was für eine Dynamik gerade entsteht, durch dieses, noch sind wir ganz am Anfang der Kurve, wir wissen es noch nicht,
so
aber
krass.
Ich glaube, genau wie du sagst, Firmen, die Distribution besitzen, Infrastrukturplayer und vielleicht schaffen es die ein oder anderen, die hervorragend im Marketing sind, in der Nische, die glaube ich auch, aber sonst wird es glaube ich echt schwierig für viele.
Ja. Also vielleicht noch zwei Dinge und dann müssen wir mal weitermachen, denn wir sprechen gefühlt immer ein Viertel unserer Zeit über Generative AI. Ja. Ich kenne einen Gründer, der hat ein AI-Startup gegründet, das dir sozusagen Sales-E-Mails schreibt. Ja? Also super Sales-E-Mails direkt in deine Inbox. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel für, er könnte jetzt einerseits sagen, ChatGPT macht uns obsolet, ich habe jetzt für nichts gearbeitet 2 Jahre lang. Oder er könnte sagen, hey, wir integrieren diese ganzen Tools, wir nutzen diese Technologie und verkaufen halt voll in dieser Nische. Ja, unsere Target Customers sind halt SDRs oder Account Executives, Account Manager, Sales Organisationen. Wir können effizienter werden und wir können besser werden und wir targeten halt nur diese Startup-Sales-Organisationen und ich glaube, das kann funktionieren, ja, aber du musst dir halt wirklich bewusst sein, man muss sich super schnell selber obsolet machen wieder, denn sonst macht es jemand anders.
Mhm. Ja, spannende Zeiten. Spannende Zeiten.
Aber lass doch kurz zusammenfassen, wir haben jetzt tatsächlich schon ein paar Geschäftsideen hier drin gehabt. Ja, also wir haben einmal, denn ich glaube, nachher kommen noch weitere Geschäftsideen, aber einfach so als Zusammenfassung. Wir haben einmal den Content Play, also was wir halt schon ein paar Mal gesagt haben, Newsletter, Podcast etc.
Zum Thema AI, ne? Ich sortiere das für meine Leute.
Genau, zum Thema Generative AI, so nach Vorbild irgendwie Milk Road für Krypto beispielsweise. Ja, das war die eine Idee. Hatten wir noch weitere Ideen?
Ja, du hast deine Travel-Plattform.
Stimmt. Travel-Plattform, dass man sagt, okay, man baut basierend auf Auto-GPT, vielleicht noch mit ein paar Plugins, Nischenberatungs irgendwie Plattformen zu verschiedenen Themen, sei es Travel, sei es sonst irgendwas.
Genau, ich glaube, da kann ich mir vorstellen, da muss man sich wirklich auf die Nische fokussieren, Studienreisen oder Reisen, Gruppenreisen für Senioren oder irgendwie kulinarische Entdeckungstouren oder sowas. Also ich glaube, da gewinnt der sich richtig runternischt sozusagen.
Ja, genau. Genau. Hatten wir sonst noch was oder war es das?
Das waren die beiden, glaube ich. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich erzähle dir jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Letztens war ich mit einer Gründerin essen, die hat ihr Startup letztes Jahr verkauft. Das war kein großer Exit, aber eine schöne Sache für sie und sie überlegt sich jetzt, was sie als nächstes macht. Auf einmal sagt sie mir, dass sie in ihrem nächsten Startup 2 Sachen nicht mehr machen will. Das eine ist zu früh Geld von externen Geldgebern annehmen, also Venture Capital Firmen. Und das andere, was sie nicht machen will, ist die Firma zu 100% remote aufbauen. Heißes Thema, manche sehen nur Vorteile in 100% remote. Ich bin da eher auf ihrer Seite und ein bisschen skeptisch. Wenn du auch keinen Bock hast, immer zu Hause zu sitzen, sondern eine neue Form von Büroerfahrung suchst, dann schau dir unseren Werbepartner Beides an. Beides steht für Beyond Desk und ist ein Coworking Space in Berlin, bei dem du ganz private Offices oder auch einzelne Schreibtische mieten kannst. Aber sie machen auch ein paar Dinge anders als andere Coworking Spaces. Zum Beispiel das Creator House mit eigenem Podcast-Studio. Samuel und ich, wir waren neulich da und wir haben uns zum ersten Mal wie echte Profis gefühlt. Der Coworking Space von Beides ist in Berlin-Tegel. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist mir aber zu weit weg, da denk nochmal drüber nach. Es ist nur 30 Minuten von Berlin-Mitte mit den Öffis. Die perfekte Zeit, um zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Also, win, win, win. Mehr Infos findest du auf beides.io. Das ist beyds.io. Und jetzt kannst du einen Deal machen, wo du einen einzelnen Schreibtisch schon für 99 € bekommst. Also, check's aus.
Ich habe noch so ein total random Thema, was überhaupt nichts mit Generative AI zu tun hat, sondern, glaube ich, eher so ein bisschen mit deinem Metier, nämlich Food Tech. Mhm. Und zwar, kennst du Oda? Das ist dieser Online-Supermarkt.
Ja, klar.
Mhm, ja, genau. Ich finde, Oda ist für mich ein perfektes Beispiel für gut gemachte inkrementelle Innovation. Was ist inkrementelle
Innovation? Erklär mal ganz kurz, was Oda ist für alle, die es nicht kennen. Genau.
Also Oda ist für unsere HörerInnen hier, Rewe.com ist irgendwie ein Supermarkt, aber auch Online-Supermarkt. Und Oda ist ein niederländischer Player, glaube ich. Ist das richtig?
Norwegisch, glaube ich.
Norwegisch, genau. Die ein reiner Online-Supermarkt sind. Ja, die haben ein großes Distributionszentrum außerhalb Berlins und da kann man nur noch Online-Supermarkt bestellen. Ja. Mhm. Meine Frau und ich haben angefangen, während der Pandemie bei Rewe online zu bestellen, haben nie mehr aufgehört, machen immer unsere Wocheneinkäufe, entweder über Rewe oder über Flaschenpost und dann zwischendurch gehen wir noch frisches Fleisch oder mal irgendwie Gemüse etc. Im Supermarkt einkaufen. Und dann kam Oda, habe ich auf Gründerszene gelesen, Oda ist jetzt in Berlin und ich dachte, ich probiere das mal aus. Und für mich ist das ein perfektes Beispiel inkrementeller Innovation. Was heißt das? Inkrementelle Innovation bedeutet, dass es eben nicht ein total neuartiges Geschäftsmodell ist, sondern ein bestehendes Geschäftsmodell genommen und einfach ein bisschen besser gemacht. Ja? Und so ein paar kleine Sachen, die mich total überzeugen. Und da bin ich über deine Meinung bin ich da dann sehr gespannt.
Also das ist spannend, weil das ja so ein Bereich ist, der eigentlich, da denkt man, dass das Ende der Fahnenstange erreicht. Genau, ich kriege halt absolut meine Sachen, aber was macht Oda besser?
Genau, also erstens, die Rewe liefert immer in so Papiertüten. Ja, du hast super viel Abfall. Wenn Rewe kommt, hast du dann einfach irgendwie 10 Papiertüten zu Hause und ist eigentlich doof, ja. Oda liefert in so festen Kartons, ja, die bleiben dann auch immer kurz, dann kann man auspacken und die nehmen sie direkt wieder mit. Also entweder das nehmen sie direkt wieder mit oder du kannst sie beim nächsten Mal mitgeben, ja.
Wieso habe ich bei euch vor der Tür gesehen, das sind so Kästen, ja, wie so halboffene Weinkästen.
Kartons, genau, ja, so Umzugskartons eigentlich, einfach sehr fest. Genau. Und dann auch damit, und zwar ungefragt, nehmen sie auch Altglas mit und geben dir direkt das Pfand zurück. Ja, das heißt, wenn du noch Kästen zu Hause hast von Flaschenpost, was auch immer, die nehmen das direkt mit, ja, und verrechnen dir das dann. Finde ich einen mega geilen, so kleinen Service, den sie einfach so integriert haben, der für mich mega viel Value gibt, denn manchmal habe ich noch ein paar Altglaskästen zu Hause rumstehen, habe doch keinen Bock, das jetzt zu Fuß zum Supermarkt zu bringen und die nehmen das einfach mit. So dieses Circular-Dings, ja. Dann das zweite Rezepte, ja, also das hat Rewe auch, man kann auf die Rewe-App gehen, hat man irgendwie Rezepte und dann sagt man, ich will das jetzt kochen und dann addet es direkt die Zutaten in deinen Warenkorb. War bei Rewe noch nicht so perfekt oder hat das jetzt perfektioniert? Erstens, es kommen wirklich genau die Zutaten rein und die sind auch viel besser als bei Rewe, also die Passgenauigkeit ist viel besser. Und zweitens, und das war für mich, und das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber hast du schon mal mit so einem Rezept auf dem Handy gekocht?
Ich koche nicht so viel. Ich habe das Glück, dass meine Frau das eher mehr Freude daran hat als ich. Aber ich mache es nicht so oft. Nee.
Okay, aber man hat meistens irgendwie so ein Rezept auf dem Handy, da hat man oben alle Zutaten, dann scrollt man runter und dann kommen da die Instructions, was man jetzt machen muss. Dann muss man aber immer wieder hochgehen, schauen, was brauche ich jetzt genau für diesen Schritt und so weiter. Und bei Oda sind diese Rezepte drin und dann bei jedem Schritt steht nochmal ganz genau, du brauchst jetzt diese drei Ingredients, ja. Also das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, das ist ein gut gemachtes, mobile-fähiges Rezept und der Screensaver geht nicht an, ja. Denn bei allen anderen, wenn man auf Chrome ist etc., dann geht immer der Screensaver an, da muss man immer sein Handy, weil da hat man irgendwie fettige Finger vom Kochen, muss immer sein Handy wieder hochswipen und ich bin gerade sehr euphorisch, aber das hat mich so weggehauen, weil ich gedacht habe, fuck, das war so ein Painpoint immer, bei diesen Scheißrezepten, dass ich nie wusste, ich musste immer hochscrollen, was brauche ich jetzt? Und der Bildschirm ging immer aus. Und jetzt, der Bildschirm bleibt an, ich kann das Handy hier vor mir haben, ich muss nur mit einem kleinen Finger irgendwie hochscrollen und es steht bei jedem Schritt, was jetzt genau gebraucht wird.
Da hat ein Produktmanager gute Arbeit geleistet, ja, weil der ist dann wahrscheinlich in 10 verschiedene Küchen gegangen, hat beobachtet, wie machen das die Leute, hat gesehen, dass es blöd ist. Und dann, das finde ich krass, weil das ist ja wirklich eine kleinste Innovation, genau wie du sagst, inkrementelle Innovation, die aber bei dir so ein Problem löst, dass du jetzt im Podcast zu unserer Hörerschaft davon erzählst und Werbung machst für Oda. Für Oda. Das ist ja, war für so, wegen so einer kleinen Sache, ja, wie irgendwie der Screensaver geht nicht an.
Genau. Und dann das dritte, und wahrscheinlich pumpt da Oda auch einfach sehr viel Marketing gerade rein, aber man findet immer ein Lieferfenster am nächsten Tag. Und es wird dann auch angezeigt, hey, wenn du das 4 Stunden Lieferfenster nimmst, ist es grüner, weil wir dann die Route optimieren können und so weiter. Bei Rewe wäre es auch teilweise mal am übernächsten Tag etc. Kann aber auch sein, dass es jetzt auch ist, weil sie neu im Markt sind und sich da gut positionieren wollen. Aber ich diese drei Dinge, sie nehmen Altglas und Altkarton, den Abfall direkt wieder mit. Die Rezepte sind mega geil gemacht. Ich koche jetzt sogar einmal pro Woche, ja. Also das habe ich vorher nie gemacht. Weil es mir einfach Spaß macht, mit der App halt da das zu machen. Und das Dritte, dass die Lieferfenster wirklich super kurzfristig gebucht werden können. Und ich fand das so ein geiles Beispiel auch für unsere HörerInnen, hier mal aufzuzeigen, dass es eben nicht immer der nächste Krypto-Coin sein muss oder die nächste Generative AI, sondern einfach ein bestehendes Produkt ein bisschen besser machen kann mega euphorisch wirken für die User.
Das stimmt, also das ist gut. Was kann man daraus lernen? Ja, das heißt doch, dass man nicht immer die komplett neueste Geschäftsidee machen muss, sondern man kann sich einfach mal gucken, was gibt es jetzt schon, wo jetzt schon viel Geld reingeht und wie kann man das da besser machen mit einem kleinen, wirklich, du hast jetzt eigentlich kleine Twists beschrieben. Ne? Ja. Also ich bin mir sicher, das Altglas, Altkarton mitzunehmen, auch Mehrweg, das ist ein ganz schöner Schlauch hintenrum in den Operations, in den Backend Operations, glaube ich. Aber kann sein. Also ich habe es noch nicht ausprobiert oder ich glaube, sie gibt es auch bisher nur in Berlin, also ODA, falls sich alle jetzt fragen, wie man das schreibt.
Und nächstes Mal haben wir die dann als Sponsoren.
Also ich bin immer noch, großer Flaschenpostkunde. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wie die es machen. Aber werde es mal ausprobieren, um es mal rauszu.
Er hat Flaschenpost mittlerweile auch Lebensmittel?
Ja, klar.
Ah,
ja,
logisch. Okay.
Schau, interessant, dass du die Message noch nicht bekommen hast. Ja, weil
ja okay, das macht das Marketing immer falsch.
Die Vans sind beklebt mit
Lebensmittel. Okay, aber anyway, das war my two cents, was mich begeistert hat in den letzten zwei Wochen.
Okay, dann sage ich auch was mich begeistert hat in den letzten Wochen. Oder was, und zwar ist das mein Find of the Week. Wir müssen, glaube ich, anfangen, so Jingles zu haben. Ja? Also Find of the Week.
Können wir das hier im Tool machen? Nee.
Das können wir eigentlich echt mit dem AI-Tool mal machen.
Ja?
Ich gucke mal.
Ja, wir sind ja jetzt so professionell ausgestattet hier. Eigentlich bräuchten wir hier so ein Switchboard, wo wir dann so Jingles einspielen könnten, oder?
Ja, das ist zu teuer. Habe ich mir angeguckt. Ah, ja? Das kostet wahnsinnig viel Geld, ja. So ein Switchboard, so ein cooles. Aber sag mal, mein Find of the Week ist eine Website, die heißt promptbase.com.
Ja.
Und die Seite ist total verrückt, weil was du da machst, ist, du verkaufst Prompts. Was ist ein Prompt? Ein Prompt ist das, was du in DALL-E 2, ChatGPT, Midjourney, also das, was du in das Textfeld eintippt, damit dir die künstliche Intelligenz was rausspuckt. Ja?
Geil.
Und das Krasse ist, jetzt gibt es das sozusagen als eBay für diese Prompts. Das heißt, du kannst jetzt anfangen, die Prompts von anderen Leuten zu kaufen, um eine gewisse, zum Beispiel, was jetzt Midjourney angeht, wenn du einen gewissen Stil von Comic-Charakteren produzieren lassen willst, dann kannst du den für hier $2.99 kannst du den Prompt kaufen, der dir genau dieses Ergebnis gibt. Oder du kannst dir irgendwie cute 3D-Animals für $2. Wenn du nicht weißt, wie du das bekommst, dann kannst du für $2 den Prompt, also das, was du eintippen musst, kaufen, um dann so ein tolles Ergebnis bei Midjourney zu bekommen. Und ich finde das total krass, weil das zeigt ja, und das ist, glaube ich, das, was mich beim AI so begeistert, ist, dass es gibt eine Innovation, künstliche Intelligenz mit Journey. Und wenn es diese Innovation schaffen, so in konzentrischen Kreisen weitere Innovationen zu launchen und weitere, wie so, du hast so einen großen Wal und da drunten schwimmen so kleine Putzerfische. Ja, so stelle ich mir das immer vor. Und hier, das ist so ein klassisches Beispiel für so einen Putzerfisch, weil jetzt hast du eine Innovation, was ein Problem rund um dieses Problem AI löst, ja, und diese Prompts zu bekommen. Und ganz ehrlich, guck mal, ich habe für den Podcast auf digitaloptimisten.de, wir haben eine gewisse Art, wie wir immer die Geschäftsideen, die wir da in die Datenbank machen, wie wir die bebildern. Ja, also es ist immer so eine, das heißt Low Poly, ist so eine Art von Grafikdesign, um so eine kleine, so eine User Experience zu haben, die konsistent ist. Und ich würde ganz ehrlich, ich würde sowas für $2, würde ich so einen Prompt kaufen, weil wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt genau das haben und ich will niemanden, keinen Grafikdesigner bezahlen, dann kann ich mir jetzt einfach für $2 so einen Prompt kaufen und
muss
kann dann...
Muss ich selber eine halbe Stunde ausprobieren.
Genau, oder ich muss keinen Grafikdesigner auf Fiverr kaufen, mit dem ich mich dann abstimmen muss oder so, sondern kaufe mir für $2 eins und habe in 10 Minuten wahrscheinlich 50 Grafiken, ein bisschen viel, also 10 Grafiken, die ich genauso brauche und verwenden kann. Ein super spannendes Produkt.
Ja, krass. Und das ist ja auch, das höre ich immer wieder, dass eigentlich AI zu nutzen, ein neuer marketable Skill wird, ja, also dass du auf dein CV dann schreibst, hey, ich weiß, wie man diese ganzen AI-Tools richtig nutzt, aber wenn jetzt AutoGPT tatsächlich das bringt, was es verspricht, dann ist Prompt-Based dann auch sehr schnell, wird es überflüssig, weil AutoGPT stellt sich ja dann selber die Prompts.
Stimmt, das heißt, du brauchst, ja richtig, das heißt, das ist schon wieder.
Ja, genau, das sage ich dann schon wieder. Ja. Aber vielleicht ist das Anfangsprompt, ja, also ich glaube, es wird nicht ohne Mensch komplett auskommen, aber es ist schon krass, also jetzt wieder beim Thema, aber wie schnell sich hier alles selber überflüssig macht oder selber disruptiert wieder.
Ja, das ist schon cool. Ich komme mir so ein bisschen vor, wie damals, als Google und als Digital Marketing auf die Welt kam. Und sich einige Leute darauf spezialisiert haben, Agenturen gegründet haben, kleine Startups links und rechts herum entstanden sind. Genauso fühle ich mich gerade, was das Thema AI angeht.
Aber Alex, da kommen wir doch perfekt zum nächsten. Sorry, hattest du noch was?
Nee, ich wollte nur abschließen. Also Prompt-Base, ich verlinke das in den Shownotes. Ja. Schaut euch das mal an. Ist eine ganz spannende Sache, um mal zu schauen, wie sich dieses Ökosystem entwickelt. Aber gern du.
Genau. Du hast mir ja vor der Folge erzählt, dass wir mittlerweile ganz gut Post von digitalen Optimisten kriegen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen ins nächste Thema rein, denn ich dachte jetzt genau, was ist so ein No-Code oder AI-Agenturen. Wir haben auch tatsächlich jetzt nochmal Post von jemandem gekriegt, der diese meine No-Code-Agentur bauen will, ja, die ich ja in meinem Hinterkopf immer noch so ein bisschen selber machen will.
Ja, genau. Auch da brauchen wir mal einen Jingle für. Post von Optimisten sollten wir diese kleine Rubrik nennen. Wir haben jetzt den Samuels Construction Corner, wo du über neueste Entwicklungen aus der Startup-Welt.
Da kann man immer so ein Kran oder so im Hintergrund.
So eine Bohrmaschine und dann kommt deine Construction Corner.
Da habe ich übrigens nochmal was heute, ja. Also das kommt noch, ja. Also ich habe noch zwei Dinge aus dem Construction Corner.
Sehr gut. Guter Teaser für das Ende der Folge. Also Post von Optimisten, die erste Ausgabe. Wir in der Tat, also alexander@digitaloptimisten.de, da könnt ihr schreiben, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Ideen klaut, denn wir machen das ja hier nur, damit diese Ideen geklaut werden. Und die einzige Bedingung ist, wenn ihr eine Idee klaut, dann meldet euch unter alexander@digitaloptimisten.de und wir begleiten euch ein bisschen oder geben Tipps oder teilen das oder helfen euch ein bisschen. Und wir haben eine Zuschrift bekommen aus Österreich. Daniel aus Österreich hat uns geschrieben und er findet die No-Code-Agentur Idee gut. Also was heißt das? Wir waren damals der Meinung, dass No-Code, also die Automatisierung von Standardprozessen, sei es Buchhaltung. Du hast damals in der Folge, vor 3-4 Folgen, glaube ich, ein tolles Beispiel von deinem Vater gegeben, wie du die Buchhaltung deines Vaters automatisiert hast, ohne eine Zeile Code zu schreiben, nur indem du verschiedene Programme aneinander gestitcht hast mit so Unternehmen wie Make.com oder Zapier. Und da war der Gedanke, das kann man doch eigentlich auch größer machen. Ja? Also Fachkräftemangel spielt da eine Rolle und so weiter. Und das war die Idee für die No-Code-Agentur, die das standardisiert macht. Und Daniel findet die Idee ganz gut. Und der sagt, er schreibt, ich finde die Idee echt spannend und sehe das gleiche Potenzial darin wie ihr. Das heißt, ich habe mir in den letzten Tagen einiges an Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen könnte. So, jetzt kommt's. Und jetzt müssen wir gleich auch gefragt, Samuel. Ja. Er schreibt weiter, da ich aus Österreich und momentan in der Metallindustrie tätig bin, ganz krass. Interessant.
Ich habe nicht mal eine Ahnung, was die Metallindustrie genau macht. Ja, also
wahrscheinlich Metall herstellen.
Du bist so informiert wie ich, ja.
Genau. Also er schreibt weiter, ich bin in der Metallindustrie tätig, ist die optimale Zielgruppe metallverarbeitende Betriebe in einer Größe bis zu etwa 100 Mitarbeiter. Wo ich mir aber noch vollkommen unklar bin, ist, wie ich diese Unternehmen erreichen könnte. Werbung über LinkedIn erscheint mir persönlich als sehr sinnvoll. Nun meine Frage, wie würdet ihr, Samuel und Alex, das angehen?
Ja.
So, lass uns das mal diskutieren, weil ich finde es eine ganz spannende Frage, ja? Da will einer eine No-Code und vielleicht letzter Satz von mir, der hat genau das Problem, was, glaube ich, viele haben, ist, okay, ich finde das cool, wie fange ich an? Ja, was mache ich? Wie kriege ich den ersten Kunden? Was denkst du?
Also gut, Daniel, erstmal melde dich bitte bei mir, denn ich würde da gerne auch mitmachen. Also wenn du das machst, lass es als Side-Hustle zusammen loslegen, dann kannst du die Metallsparte leiten von mir aus und ich mache irgendwie Personalmanagement oder so irgendwas. Und genau. Und meine Frau übrigens meinte gestern auch, sie würde so eine No-Code-Agentur im Bereich Finanzwesen, so Automatisierung von Buchhaltungsprozessen oder so, fände ich geil. Aber anyway, kleine Klammer. Und Daniel, ich glaube, du bist ja in der perfekten Lage, hier an potenzielle Kunden zu kommen. Denn erstens mal bist du ja selber angestellt anscheinend in diesem Bereich und siehst da, was die Probleme sind. Ja? Das heißt, diese Probleme, die du da siehst, wird es wahrscheinlich auch in anderen Unternehmen geben. Und das Erste, was ich machen würde, ich würde mal mit internen Stakeholdern bei euch sprechen, um zu schauen, wer sind denn die Leute, die wirklich den Pain haben, ja? Also die wirklich von deinen Lösungen profitieren können. Und da bist du ja super in der Lage, das auch noch bei dir im Unternehmen so ein bisschen zu machen. Und dann als Zweites hast du ja bestimmt auch ein professionelles Netzwerk in der Metallindustrie, beziehungsweise in deinem Bereich Softwareentwicklung, Digitalisierung. Und dann würde ich auch mal mit zwei, drei Kollegen von dir in anderen Unternehmen sprechen, schauen, ob die gleichen Probleme haben und dann sagen, hey, ich mache euch dieses Projekt, ich automatisiere euch das, 3-4 Projekte gratis, ja, oder gegen sehr kleines Entgelt, aber ich darf euch als Quotes nutzen, ich darf Social Media mit euch machen, ihr macht mir ein kleines TikTok-Video, ich darf euer Gesicht nutzen, wie cool es war und so weiter, und fängst dir halt an, gleichzeitig so ein bisschen die Social Media Präsenz aufzubauen und ein Following. Ich glaube einfach nur, die Zeit, wo man sich einfach nur Leads einkaufen konnte auf LinkedIn und TikTok etc., sind so ein bisschen vorbei. Was zählt heute ist Content. Ja. Das ist Content, Content, Content. Und ich glaube, den besten Content kriegst du halt, mach 2-3 Projekte als Side-Hustle gratis und nutz die Leute, die dann begeistert sind von deinem Produkt, als Leverage, um von denen irgendwie coole Zitate zu kriegen und guten Content zu erstellen. Vielleicht kannst du ja sogar gewisse von deinen Lösungen, die du dann gebaut hast, showcasen in TikTok-Videos oder auf YouTube, anonymisiert vielleicht auch, um halt so ein bisschen eine Präsenz aufzubauen. Und ich glaube, wenn du dann diese Präsenz hast, dann kann man auch nochmal drüber sprechen, ob du nochmal Paid-Marketing machst. Mhm. Aber ich glaube, saubere Landingpage aufbauen, dann mit ein paar Leuten in deiner Firma sprechen, um erste Use-Cases zu identifizieren, zu schauen, ob das bei anderen Firmen ähnlich ist, anfangen, die einfach mal zu lösen, ja, zu sagen, hey, ich mache euch gratis hier was, nutzt oder nutzt nicht. Einzige Voraussetzung ist, dass ich euch nachher als Marketing nutzen darf. Und ich glaube, sobald du dann mal diese ersten 2-3 Dinge gemacht hast, startet das Flywheel wahrscheinlich. Ja, dann, da denkst du jetzt schon viel zu weit, dann da irgendwie Paid Marketing zu machen, auf LinkedIn vor allem.
Also Samuel, ich stimme dir zu 80% zu, glaube ich. Ich sortiere mal kurz meinen Kopf. Ich glaube, was absolut richtig ist, der beste Rat an Daniel aus Österreich ist, glaube ich, get out of the building. Ja, und zwar sitz nicht vor deinem Laptop und versuch irgendwie LinkedIn zu hacken oder eine Werbung zu schalten, sondern sprich mit den Leuten, die das Problem haben, und versuche, den ersten Use Case zu finden, der den wirklich das größte Problem in der metallverarbeitenden Industrie ist. Ist das zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ist das, weil du so viele Lieferanten hast, dass du mit denen, dass du irgendwie Rechnungen an die stellst? Oder ist es Buchhaltung? Oder ist es irgendwie Nachhalten, dass deine Kunden die Rechnungen zahlen, weil die chronisch säumig sind oder sowas? Ja, weiß ich, irgendwas in der Branche. Was ist der größte Pain? Und dann finde ich, genau wie du sagst, löst das Problem. Wenn du da schon arbeitest, dann frag doch einfach bei deinem Arbeitgeber, hey, ich habe hier eine Idee, ich automatisiere das, ich mache das gratis, gib mir nur 20% meiner Zeit, damit ich das mal automatisieren kann. Ja, und dann machst du es vielleicht sogar innerhalb deines Unternehmens, wie so als Gmail. Gmail ist auch als 20%-Projekt, als so Side-Hustle angefangen innerhalb von Google und ist dann zum eigenen Ding geworden. Das heißt, ich glaube, mein Tipp wäre es, dass Daniel das nutzt, was er schon hat, nämlich den Kontakt in die Industrie. Und dann habe ich noch einen zweiten Gedanken, weil du hast gesagt, wer kann dann den Content nutzen und das dann als Social Media Play machen? Das ist sicherlich sinnvoll. Aber ich hätte noch eine andere Idee. Er könnte ja auch sagen, okay, lieber Arbeitgeber, ich mache mich jetzt damit selbstständig. Du kennst natürlich weitere metallverarbeitende Unternehmen und ich sage jetzt einfach mal einen Preis, ja, irgendwie 5.000 Euro dafür, aber für jedes Unternehmen, das du mir empfiehlst, das dann Kunde wird, mache ich 20%, gehe ich runter vom Preis. Ja. Das heißt, 1.000 Euro runter von der Rechnung, wenn du mir ein neues Kundenunternehmen empfiehlst, was mir wiederum 5.000 Euro bringen. Das heißt, ich würde ihm empfehlen, in so einer kleinen, nischigen Branche wie der Metallindustrie, wo sich ja wahrscheinlich jeden kennt, bau ein Growth-Hack in dein Pricing ein, was dann wiederum dazu führt, dass die Incentives aligned sind. Ja? Gib mir neue Kunden, du musst weniger zahlen und dann kannst du wahrscheinlich irgendwann deine Preise auch heben, weil du dann irgendwann anfängst, 4-5 Kunden zu haben, die sich alle empfehlen. Das würde ich noch also reinwerfen.
Ob es dann dieser Hack ist oder ein anderer Hack, es gibt ja verschiedenste Sachen, da muss man dann ausprobieren, was funktioniert. Aber das stimmt, eigentlich bevor man hier ein großes Social Media Play anfängt, ich glaube, man kann von allem ein bisschen machen. Ja, ich glaube, es spricht ja nichts dagegen, dass wenn du, Daniel, die ersten 2, 3 zufriedenen Kunden hast, von denen Zitate nimmst und auf deine Landingpage baust, ich glaube, das gibt dir nochmal mehr Social Credibility. Ja, ich glaube, eine gut gebaute Landingpage mit guter Copy ist auf jeden Fall sehr viel wert, auch für neue Kunden.
Ja. Stimmt, das würde ich auch sagen. Und ich glaube, der größte Tipp ist, get out of the building, fang einfach an. Ja, denk just nicht über Marketing, just do it. Und vor allem versuch, ein Experte in diesen No-Code-Themen zu werden, weil ich glaube, niemand macht das. Also ich glaube, der kleinste Aufwand ist wahrscheinlich schon ein Mega-Impact für diese Branche. Ja, und je besser du wirst, desto mehr kannst du dann auch verlangen und dann kann das vielleicht zu einem echten Ding werden.
Genau, ja. So, ich hoffe, wir haben Daniel geholfen. Und Daniel, wie gesagt, also wenn du Bock hast, melde dich bei mir. Ein paar Stunden jede Woche bauen wir das als Side-Hustle auf.
Okay, das ist ja wirklich ein Exclusive Treatment hier.
Exclusive Treatment, genau. Aber 25% der Firma.
Ja, und ich will noch sagen, also zum nächsten, lass uns noch einen Post für Optimist, noch einen kleinen Input machen. Und zwar, ja, ich wollte vielleicht als Follow-up machen zum letzten Mal. Wir haben letztes Mal zum ersten Mal auf Spotify abstimmen lassen, wessen Idee besser ist. Ja, wir haben gegenseitig gepitcht. Du hast Förderbuddy, so haben wir es mal genannt. Also eine Beratung oder eine Plattform, wo Fördermöglichkeiten aufgelistet werden. Und das Einfache ist, Fördermöglichkeiten zu bekommen. Und ich habe TalentGuard. Das war eine Software, die abwanderungswillige Mitarbeiter in Unternehmen identifiziert und die dann sozusagen hält. Und ich bin, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir haben nur 4 Stimmen bekommen, was verrückt ist, weil wir deutlich mehr Hörer haben als 4. Und weil wir mittlerweile auch mehr E-Mails bekommen.
Das wäre schon so ein bisschen deprimierend, oder? 4 Hörer, nachdem wir irgendwie 20 Folgen gemacht haben.
Ja, das wäre deprimierend. Ja. Aber wir haben mehr E-Mails bekommen als Leute, die tatsächlich abgestimmt haben. Also deshalb, und natürlich die Frage, wie hat sich's verteilt? Wir haben schiedlich-friedlich beide 2 Stimmen bekommen. Ja, also 50-50. Es gibt leider keine conclusive Entscheidung. Ja. Aber deshalb nochmal, ich glaube, vielleicht schaffen wir es auch heute wieder, 2 Ideen zu pitchen. Und vielleicht schaffen wir diesmal mehr als 4 Stimmen. Ich fände es gut. Und vielleicht haben wir auch mal einen Gewinner. Also das würde mich freuen. Wir pitchen gleich noch 2 Ideen und wenn ihr auf Spotify hört, dann geht mal auf, wir müssen einfach, glaube ich, hochswipen und dann gibt es da so eine Frage, welche Idee ist besser. Könnt ihr einfach abstimmen, aber die Ideen kommen gleich noch.
Okay, cool, super. Ja, dann sind wir ja gleich auf. Mal schauen, ob sich das noch anders entwickelt und sonst war halt ein Experiment und wir haben gemerkt, dass es gescheitert ist, wenn wir jetzt wieder nur 3. Aber ich glaube, das ist in diesem Podcast-Game so, man muss Sachen ausprobieren und man muss genug lange dabei bleiben, denn meistens der große Erfolg kommt erst nach einer gewissen Zeit oder ist schon ein ziemlicher Grind, wie wir jetzt selber auch merken.
2, 3 Jahren, wahrscheinlich.
Okay, hast du eine Idee mitgebracht, Alex?
Ja, ich habe eine, also kommen wir zu den Geschäftsideen. Ich habe eine Idee, die mir schon seit langer Zeit im Kopf rumspukt. Ich rufe sie mal kurz auf. Also, meine Geschäftsidee für diese Folge heißt Little Story AI. So würde ich die Firma nennen. Und was macht Little Story AI? Kinderbücher mit KI erstellen und auf Amazon verkaufen. Ja. Das hört sich jetzt ziemlich Get Rich Quick mäßig an. Das ist es nicht. Wichtig, das ist keine Get-Rich-Quick-Idee. Aber ich glaube, die Idee hat einen gewissen Wert. Also, kurz, was ist der Hintergrund? Amazon ist natürlich, das kennt jeder, der größte Marktplatz der Welt. Die machen ca. 7% ihres Umsatzes, was 5 Milliarden Dollar entspricht, mit Büchern. Ja, da kommen die her, das ist deren DNA, deren Heritage. Und die haben ein ganz interessantes Angebot. Das heißt KDP, Kindle Direct Publishing. Ja. Und was macht KDP? Du kannst da, anstatt dass du bei einer Druckerei deine Bücher drucken lässt, lädst du bei Amazon einfach eine PDF-Datei hoch und die drucken das Buch aus, wenn es denn geordert wird. Das heißt, du hast kein Lagerrisiko mehr, dass du irgendwie 1000 Bücher bestellst, weil du denkst, das wird ein Hit und du verkaufst nur 10. Das ist ja ein Riesenproblem für dich.
Ja.
So, dann kriegst du natürlich auch weniger Anteile von der Marge und so weiter. Also, wo ist jetzt das Problem? Wenn du Bücher schreiben willst, das ist das natürlich wahnsinnig aufwendig, erstmal überhaupt ein Buch zu schreiben. Du brauchst einen Texter, du brauchst eine Idee, du musst es texten, du musst es bebildern, dann musst du das natürlich noch drucken, ja, und dann musst du es noch verkaufen. Also du hast ein paar Schritte, die gar nicht so einfach sind. Und wie gesagt, du hast immer dieses Lagerrisiko, wenn sich dein Produkt nicht abverkauft. Und so, was passiert jetzt? Jetzt hast du zwei technologische Innovationen. Das eine ist künstliche Intelligenz, die halt bei dem ersten Teil hilft, ne, nämlich dem Erstellen von Texten und von Bildern. Und das zweite ist, du hast dieses Amazon KDP, also dieses Direct Publishing, was dir das Lagerrisiko abnimmt. Und meine Idee ist es recht banal und straightforward, ist einfach die Ideen zusammenzuführen und dass du AI-Tools wie Midjourney oder DALL-E 2, am besten Midjourney, das ist ein bisschen besser als DALL-E 2, um Bilder für die Kinderbücher zu produzieren und dann einfach PDFs zu erstellen und die über Amazons Print-on-Demand-System, dieses KDP, zu verkaufen.
Krass. Okay, hast du schon mal ausprobiert? Hast du schon mal, ja?
Ja, ich erzähle meinen Kindern manchmal so selbst ausgedachte Geschichten und ich habe angefangen, meine Dinge zu bebildern, ja? Und ich muss ja sagen, in meiner Familie haben zwei Personen Kinderbücher geschrieben, also ein Kinderbuch, ne? Und ich weiß deshalb, was für ein langer Prozess das ist, überhaupt eine Illustratorin zu finden, jemand, der nochmal über die Texte liest. Das ist gar nicht so ohne. So, und wenn du jetzt das einfach, und ich habe es mal ausprobiert bei Midjourney, also meine Geschichte handelt von einem Esel, der einen magischen Orangenbaum hat. Ja, don't judge. Okay, das ist einfach, das ist mir völlig...
Ja, für Kinder doch super. Also ganz ehrlich, ich meine, da geht die Imagination durch. Ja,
ja, genau. Das habe ich völlig übermüdet nachts mir überlegt und dann erzählt. So, und ich habe das Buch jetzt einfach, ich habe einfach mal das in Midjourney eingegeben, 5 verschiedene Varianten genommen und ich habe ein wirklich tolles Bild bekommen, was ich 1:1 auf das Cover eines Kinderbuchs stecken könnte. Ja,
ja. So, und dann könntest, könntest du noch über Promptbase noch gute Prompts einkaufen, um die besten Illustrationen zu finden.
Ja. So, und wenn du das jetzt noch mehr, wenn du jetzt noch nicht mal eine Idee hast, ja, und du noch nicht mal weißt, worüber du schreiben solltest, dann gibt es ein anderes AI-Tool. Das heißt, ich glaube, Whimsy. Ja. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich glaube, es heißt Whimsy. Ich gucke gerade nochmal. Und da kannst du sogar automatisch Geschichten dir erzählen lassen. Also das ist eigentlich perfekt dafür geeignet, um massenhaft Ideen rauszuwerfen. Weil dieses Whimsy AI-Tool, das macht nichts anderes, als Geschichten für Kinderbücher oder Kindergeschichten rauszuspucken. Also eigentlich brauchst du 3 Tools. Whimsy, du brauchst Midjourney, und du brauchst noch dieses Amazon KDP und könntest jetzt eigentlich jeden Tag ein Kinderbuch produzieren. Ein Kinderbuch,
ja.
Und das auf Amazon bringen. Das einzige Problem, worüber du dir noch Gedanken machen musst, wenn du das Idee machst, ist es zu verkaufen. Ja? Also das wird dir immer bleiben. Das ist das Problem von allen AI-Startups, wie ich finde. Am Ende musst du deine Kunden
Distribution
musst du finden. Ja. Wenn dir das gelingt, dann hast du da, glaube ich, eine tolle Art, einen kleinen Side-Hustle drauf aufzubauen.
Aber das Krasse ist halt, mit diesen ganzen Ideen, die wir hier besprechen, es gibt jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach so ein sehr limitiertes Zeitfenster, wie mit diesen D2C-Brands, wo man das mega leveragen kann und wahrscheinlich sehr erfolgreich ist damit, so ein halbes Jahr, ein Jahr lang und dann plötzlich kommen alle und machen es alle.
Das kann gut sein. Ja. Dann ist Amazon überschwemmt mit solchen Büchern. Ne? Das ist so ein bisschen wie bevor manchmal über Dropshipping.
Ja,
ich bin kein Fan davon. Ich finde, das ist ein bisschen so get rich. Da sind mir zu viele Leute auf YouTube, die sagen, ich bin Millionär geworden und sitzen vor geliehenen Mercedes, einem geleasten Mercedes und sagen, ich bin super reich mit Dropshipping geworden. Kann sein, dass das auch auf uns zukommt in diesem Bereich, wenn man zu lange wartet, dass da zu viele Leute sagen, ich habe irgendwie 5.000 Euro am Tag verdiene ich mit Kinderbüchern auf Amazon. Das kann sein. Deshalb war es mir wichtig, am Anfang zu sagen, ich glaube, es ist kein Get-Rich-Quick-Scheme, weil wir wollen ein bisschen seriöser sein als das.
Ja, ich frage mich gerade, irgendwann gibt es dann halt so eine Schwemme, wenn jetzt in deinem Beispiel, wenn jetzt das funktionieren sollte, gibt es dann irgendwann so eine Schwemme an Kinderbüchern, dass halt der Preis gegen null tendiert. Ja, dann ist es eigentlich nur noch Produktionskosten plus eine mega kleine Marge.
Ja, oder da kann sein, dass es passiert. Oder aber es ist doch immer diese 80-20-Regel, ne? Diese Power Law oder Pareto-Prinzip oder so. Das heißt, 80% der Profite und Umsätze gehen an ein Company vorneweg, die irgendwie vielleicht Paw Patrol hat und der Rest dann ist ein ganz kleiner Anteil am Umsatz, die gar keine Rolle spielen.
Genau, und warum macht diese eine Company 80% der Umsätze? Weil sie gute Distribution hat, weil sie gutes Marketing hat, weil sie Sales versteht und weil sie in der richtigen Nische ist wahrscheinlich.
Ja, kann sein, ja. Oder weil sie irgendwie, ja, weil sie irgendwie Marken aufgebaut haben. Ne, deshalb finde ich auch, das ist jetzt, Frank Thelen sagt ja in jedem dritten Satz, wenn du mal ein Interview von ihm hörst, sagt er keine Anlageberatung. Das ist wie so eine Art Tick von ihm. Das ist total Wahnsinn. Ja. Das muss ich auch einmal sagen, keine Anlageberatung. Aber das könnte ja heißen, schau mal, was passiert jetzt, wenn jetzt jeder sowas entwickeln kann? Wenn jetzt wir zwei Heinis jetzt hier 10 Kinderbücher in der Woche rausschieben könnten, was zählt da noch? Und für mich zählt noch eine weitere Sache, das ist nämlich die Marke. Das hast du gerade auch gesagt. Also zum Beispiel, wenn Disney hat Star Wars gekauft, ja, jetzt kann man sich darüber lustig machen, dass die irgendwie das ganze Franchise so ein bisschen beschädigen, ja, und so, weil die einfach zu viel raushauen. Aber am Ende ist es doch das, was funktioniert. Denn ein neues Star Wars Kinderbuch, ja, das kann nur 10% so gut sein wie das, was wir auf den Markt bringen, aber Star Wars die Marke zieht halt. Oder die ganzen Mickey Mouse ist vorne drauf, ja, oder irgendwie Paw Patrol oder so. Das heißt, ich glaube auch, dass wir in eine Welt gehen, in der bekannte Marken, so wie Star Wars, auch einfach einen wahnsinnigen Wert haben, um in diesem Wald, und wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dann ist das halt das, was die Orientierung gibt.
Ja. Ja.
Deshalb kauft alle Disney-Aktien. Nein, keine Anlageberatung.
Keine Anlageberatung. Ja, aber cool. Coole Idee. Und ich glaube, wenn man da ein cooles Brand macht und also probier's doch mal, ja. Also es scheint ja, als wärst du da eh schon auf einem guten Weg und mach's halt einmal, oder?
Kann ich Kinderbuchautor auf mein LinkedIn-Profil schreiben.
Ja, genau.
Kauft zwar keiner, aber stimmt.
Ja, spannend. Ja. Aber ich frage mich auch, ob das noch in weiteren, genau, also das ist doch bestimmt dann auch noch in weiteren Nischen machbar, oder?
Ja, total. Ja, genau. Ja? Das ist eine gute Idee. Was wären noch spannende Nischen? Also ich denke ja immer was ich ja wahnsinnig spannend finde, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, das ist eine Idee. Pass auf, ich war neulich mit jemandem essen, die arbeitet für eine Firma, die macht Customized Children's Books. Also Kinderbücher, wo du halt den Namen der Protagonistin austauschen kannst. Ja. Dann ist das die Lea, dann ist es immer die Maria oder so. Und du kannst, die haben da auch so an verschiedenen Momenten, zum Beispiel das Lieblingsspielzeug geht dann verloren in der Geschichte. Und wenn das Lieblingsspielzeug von deiner Tochter dann ein Teddy ist, dann ist das ein Teddy. Oder wenn das von deinem Sohn dann irgendwie, weiß ich nicht, was anderes ist, ein Auto, dann geht das Auto verloren. Ja? Also die customizen die Geschichte so. Und die Hauptabnehmer sind Senioren. So jetzt, also ne, die das für die Enkel kaufen zum dritten Geburtstag, ist irgendwie ein schönes Geschenk. Und also zwei Gedanken dazu. Erstens, es ist krass, wie dieses Geschäftsmodell von Generative AI unter Druck kommt, ja, wenn ich jetzt alles customizen kann und nicht mehr nur den Namen und ob der Teddy oder ein Auto verloren geht, sondern ich kann ja theoretisch komplett eigene Geschichten kreieren, ja, mit geringstem Aufwand, aber das ist ein bisschen neben der Sache. Und der zweite Gedanke ist, ich habe mich mit ihr unterhalten über, wie attraktiv Senioren als Zielgruppe sind. Ja, also, weil das ist krass, weil wenn du mal drüber nachdenkst, jedes Startup, auch zum Beispiel Oda, was du gerade beschrieben hast, ja, das targetet immer die hippe, urbane Jugend. Ja, irgendwie, wir sind cool, dann haben wir irgendwie einen YouTube-Clip und so.
Mega geil.
Aber alle drängen sich da rein. Aber eigentlich, wer targetet eigentlich Senioren? Niemand. Vielleicht ist es aber gar nicht so dumm, weil ich würde sagen, das verfügbare Einkommen, wenn sie ein abbezahltes Häuschen haben oder, weiß ich nicht, eine Rente bekommen oder so, ist das sogar relativ hoch, ja? Und manchmal, und wahrscheinlich hast du wahnsinnig wenig Druck. Das heißt, man könnte sowas auch überlegen, wie könnte man denn sowas machen, um andere Zielgruppen, eine reingeworfen mal, Leute, die im Ruhestand sind oder Senioren.
Ja, absolut. Und ich finde, also übrigens, das, was du gerade gesagt hast, mit den Senioren, das wird total unterschätzt. Ja, alle wollen immer für die hippen Zielgruppen bauen, aber wo ist die Kohle? Wahrscheinlich bei gerade Pensionierten. Wer hat Kohle und Zeit? Ja, das sind pensionierte Senioren.
Und vor allem, du kannst ihnen auch schöne Anlässe geben. Ne? Dann hat der Enkelkind wird 3 Jahre, hat Geburtstag oder was weiß ich. Also ich glaube, da ist auch viel Bereitschaft, das Geld auszugeben, vor allem in der Familie, in der Regel zumindest.
Ja. Cool.
Also das ist meine Idee. Little Story AI. Stellen wir gleich zur Wahl. Hast du noch eine Idee, Samuel, die du pitchen willst?
Ja, und zwar ist die noch nicht besonders ausgereift, aber ich pitche jetzt trotzdem mal. Vielleicht wird das während des Gesprächs dann noch ein bisschen besser. Geht auch wieder um Kinder tatsächlich. Ich war vor ein paar Wochen, vom Monat zwei, das erste Mal meiner Tochter in der Notaufnahme, ja, also weil die hatte irgendwie Bronchitis und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, oh, okay, vielleicht ist es RS-Virus, was für die Kinder haben, das ist halt so die, für die keine Kinder haben, das ist so ein schlimmer Husten und Lungenkrankheit etc. Waren wir in der Notaufnahme und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann meinten die, ja, ich sollte schon ein Arzt sich das anschauen, das war am Wochenende, Samstagabend. Wir sind um 8 Uhr abends da angekommen, oder früher, um 7 Uhr abends da angekommen, um 3 Uhr morgens hatte dann ein Arzt Zeit für uns, ja, das also 6, 7, 8 Stunden gewartet mit einer kleinen Maus, die irgendwie 38 Grad Fieber hat und immer wieder mal Ibuprofensaft gekriegt hat und so, also Horror, ja, mega Horror. Und dann habe ich dann tatsächlich am nächsten Tag mal mit einer Ärztin gesprochen und ich habe dann immer zwischendurch immer mal wieder so den Typ da gefragt, wie lange müssen wir noch warten, und der wusste das auch, der hat gesagt, hey, vor euch sind noch 4 Leute, wahrscheinlich dauert das noch so und so lange, ja, man musste proaktiv fragen gehen, es gab keinen Screen oder irgendwie sowas, also anscheinend sind die Informationen vorhanden, also irgendwie gibt es diese Information irgendwo, wie lange das noch geht. Und mir ist natürlich bewusst, Notaufnahmen sind totally understaffed und es war Samstagabend, aber dann habe ich dann mal so in der WhatsApp-Gruppe, wo ich bin, mit anderen Eltern gefragt, was denn da so die Erfahrungen sind, und da ging wirklich von, wir haben 30 Minuten in der Charité gewartet, bis hin zu, wir haben 6, 7 Stunden gewartet, wie du, ging alles, ja. Und anscheinend ist es ja doch so, dass verschiedene Notaufnahmen verschieden fest gerade ausgelastet sind. Und ich finde vor allem dann für so Case, wo man jetzt ein bisschen Zeit hat, also ich hätte mit meiner Tochter auch eine Viertelstunde weiter irgendwo hinfahren können, wäre es doch cool, wenn es irgendwie so ein Tool gäbe, was dann so irgendwie berlinweit anzeigt, was die derzeitigen Wartezeiten in den Notaufnahmen sind. Denn anscheinend gibt es diese Information, ja, man müsste die einfach irgendwie konsolidieren. Und ich glaube, das Thema geht halt nochmal weiter. Ich habe dann auch vor 2 Wochen so einen Gesundheitscheckup gemacht in der Schlossklinik Charlottenburg. Und da meinte die Ärztin auch so, also sie findet es schon krass, in ihr Leben ist total digitalisiert, aber hier in der Gesundheitsbranche als Ärztin, sie muss immer noch ihr Clipboard mitführen, sie muss immer noch alles handschriftlich machen. So totale Digitalisierungsresistenz, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ist nicht eine konkrete monetarisierbare Geschäftsidee, aber so ein bisschen ein broader Topic. Wie können wir so nicht jetzt mit KI Breast Cancer lösen oder so, sondern einfach mal so ganz einfache administrative oder eben so effizienzsteigernde Prozesse innerhalb des Gesundheitssystems lösen. Wenn wir ja schon Fachkräftemangel haben da drin, lass uns doch irgendwie überlegen, wie wir das Software nutzen können, um die Prozesse besser zu machen.
Das sind ja auch, ja, also verstehe, also ich finde es sehr spannend. Ich habe letzte Woche mit Rasmus Rothe gesprochen, der hat den KI-Bundesverband gegründet und der hat auch was Ähnliches. Das war
Merantix, oder?
Ja, genau, bei Merantix. Der hat was ganz Ähnliches gepitcht. Ne? Der hat gesagt, Mensch, wir müssen, der hat das vor allem für die Bürgerämter gebracht und auf dem Thema Migration. Ne? Wie können wir eigentlich den Leuten einen besseren Start in Deutschland ermöglichen und auch die Bürgerämter ein bisschen digitalisieren, um da auch mehr Durchlauf zu schaffen? Weil, also Berliner Bürgerämter, müssen wir nicht drüber reden. Ja, alle, die nicht aus Berlin kommen, wissen, das ist mir mittlerweile ein Witz, nationaler Witz. Aber ich finde, der Gedanke, die erste Idee ist ja wie so eine Art, ich war
das ist ja nur ein Use Case, ja. Das ist ja nur ein Use Case von einem, glaube ich, größeren Topic, über den ich erst so richtig bewusst geworden bin, so in den letzten Tagen und Wochen.
Ich war neulich frühstücken mit meiner Familie und da war auch eine ziemlich lange Warteschlange bei einem Restaurant und die hatte eine App und hat einfach meinen Namen aufgenommen und da konnte ich in einer ganz einfach programmierten App sehen, wer vor mir dran war. Weißt du, also es war ganz simpel und dann hat mir eine Notification geschickt, wenn ich dann, als sie alle vor mir sozusagen einen Tisch hatten und ich dran war. Super einfach. Und das eigentlich ist das ja genau das Gleiche, was du ja super einfach ausrollen könntest für. Und das würde ja sogar den Ärzten helfen, oder? Wenn ich drüber nachdenke, weil dann würden die ja auch nicht, dann würde ja nicht jeder in die Klinik kommen, sondern es würde sich so ein bisschen verteilen.
Ja.
Eigentlich ist das ein No-Brainer. Gibt es da irgendeinen Grund, warum es das nicht gibt?
Hey, ich kann dir das wirklich nicht sagen. Ich weiß nur eben in diesem WhatsApp-Chat, wo ich bin, mit so ein paar anderen Eltern zusammen, da gibt es auch Leute, die sich so ein bisschen im Gesundheitssektor auskennen, dass es da schon sehr große auch so Egos halt gibt bei den Ärzten und so, die sich da halt nicht reinsprechen lassen wollen, die halt selber auch nicht diese Technologieaffinität haben. Die sind auf ihrem Spezialgebiet super. sehen dann überhaupt nicht an, warum das jetzt irgendwie ein externer Consultant von einer No-Code-Agentur kommen sollte, um ihnen jetzt hier irgendein Tool zu verticken. Was ich eigentlich mega schade finde, ja, und ich glaube aber, das ist schon so ein Problem, dass es nicht nur in Deutschland gibt, sondern ich glaube, generell der Gesundheitssektor hängt da so ein bisschen hinten dran.
Ich finde es eine ganz spannende Idee, ehrlich gesagt. Also, weil es ist komisch, dass die Digitalisierung vor allem im Gesundheitswesen so langsam ist. Ja? Wir haben es ja in Corona-Zeiten gesehen. Ja. Da muss es doch irgendwie vielleicht gibt es da nicht genug Geld oder sind die Entscheidungswege zu lange oder irgendwas muss es. Es gibt doch gar keinen rationalen Grund, ja, dass gerade dieser Bereich, wie so bei Asterix und Obelix, das gallische Dorf sich, weißt du, verschließt der Digitalisierung.
Ja, noch eine Anekdote dazu. Und wie gesagt, es sind auch nur eine Aneinanderreihung von Anekdoten, also noch nicht aussagekräftig. Aber zum Beispiel meine Ärztin, meine Hausärztin, ich war dann das erste Mal bei ihr und sie hat mich nach meinen Daten aus der Schweiz gefragt und so weiter. Und ich habe das Zeugs halt irgendwie nicht oder musste ihr dann erklären, was ich alles habe und so. Und dann habe ich gesagt, wäre ja eigentlich schon cool, wenn wir irgendwie so eine Kreditkarte hätten, wo immer alles drauf wäre, oder? Und sie so, ja, aber Datenschutz und ja, nee, also das ist schon noch besser, wenn man den Impfausweis auch auf Papierform hatte, was ist, wenn das gehackt wird, ja. Und ich glaube schon, dass es da so eine tiefe, also erstens dieser Datenschutzgedanke, der also in Deutschland eh sowieso omnipräsent ist und das dann aber schon, glaube ich, also vielleicht tue ich jetzt ich will auch den Ärzten jetzt nicht hier etwas Böses tun, ja, also wenn wir hier HörerInnen haben, die das anders sehen, gerne melden. Aber dass da schon so ein gewisses Misstrauen auch herrscht.
Mhm. Ja, das stimmt. Das wird wahrscheinlich der offensichtliche Grund sein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hast du völlig recht. Datenschutz wird es wahrscheinlich sein. Genau. Da kommt dazu noch ein bisschen wenig Geld. Ja, ja interessant. Wie nennst du deine? Also, wie nennst du? Wir müssen es ja zur Wahl stellen. Also, was habe ich? Little Stories AI, Kinderbücher. Und wie nennst du deine?
Emersync, also Emergency Sync.
Emersync, alles klar, das hört sich nach großer Welt an.
Also habe ich jetzt gerade vor 2 Sekunden mir überlegt.
Also da stehen die Venture Capital-Geber Schlange mit so einem Namen, glaube ich. Da bist du auf einem guten Pfad.
Hast du bessere Ideen?
Nee, ich glaube, letztes Mal habe ich ChatGPT gefragt. Da habe ich dann eins. Ich habe auch für Little Story AI, das habe ich einfach in ChatGPT reingehakt, habe die Idee reingetippt und dann fand ich das am besten.
Cool. Ey, Alex, bevor wir Schluss machen, kann ich noch kurz Sam's Construction Corner bringen?
Ja, okay. Ja? Ja, wir brauchen einen Jingle. Ich baue einen Jingle ein.
Ich habe zwei Stories. Ich habe zwei Stories diese Woche. Erstens, einfach, dass in diesem Sektor extrem viel geht. Instalion ist gerade geexited. Instalion ist ein Startup, das bundesweit PV-Anlagen halt installiert.
Photovoltaik,
Also Photovoltaik, genau. Also the sector is heating up. Und dann habe ich im Dschungelfunk von der Berliner VC-Szene mitgekriegt, dass ein neuer Handwerker-Staffing-Player auf den Markt kommt. Ich darf jetzt noch nicht sagen, wie der heißt. Ja. Der ist Pre-Seed, war totaler Hype in den letzten 2 Wochen. Die haben mehrere Termsheets vorliegen von sehr namhaften VCs. Das war anscheinend so ein Wettlauf, so ein bisschen 2022-Style. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Und lustigerweise, die haben einen Ansatz, den ich eben schon mal propagiert habe, nämlich einzelne Teile aus dem von Berufen zu nehmen und die dann innerhalb von so Bootcamps 4-5 Wochen lang zu trainieren.
Ah, das war deine Idee, dass du mehr Leute so upskillst, ja, auf gewisse Tätigkeiten, zum Beispiel Photovoltaikanlagen zu installieren, ne? Da brauchst du
und dann hast du nur noch einen Elektriker dabei und der Rest sind angelernte Fachkräfte, die so ein Bootcamp gemacht haben, 4-5 Wochen. Und das ist so einer ihrer Haupt, also darf jetzt nicht sagen, wie das heißt und wer das ist und so weiter, aber das wird bestimmt auch publiziert werden, bald mal auf Gründerszene, nehme ich an. Aber auf jeden Fall, also was ich halt krass finde, ist, ich glaube, ich war mit Journeyman damals 2016 noch ein bisschen vor der Zeit, ja. Denn it seems like, dass der Sektor hier jetzt richtig krass abgeht. Ich habe schon lange nicht mehr von so einer großen Pre-Seed-Runde gehört, wie die es war.
Ach cool. Können wir die irgendwie in den Podcast bekommen, wenn das Ganze offiziell ist?
Ich kenne die nicht persönlich, sondern ich habe das dann auch so über 2-3 Ecken gehört und ich habe ja selber auch in Craft Hunt investiert, das ist auch so ein Startup in dem Sektor und da gibt es halt noch PowerUs und irgendwie Colabo in der Schweiz und das sind halt diese ganzen, die haben alle so ein bisschen andere Lösungsansätze und jetzt kommt da nochmal was ganz Neues, was den Investoren zufolge als der Shit sein soll.
Also unsere Hörer sind immer auf dem Neuesten, was Construction-Startups und Handwerker-Startups angeht. Das ist super, das ist ja klasse. Und das war's das für Samuels Construction Corner diese
genau,
Woche?
Genau, absolut. Das war's. Mal schauen, ob ich nächste Woche auch wieder so zwei Happen habe.
Alright, super. Ja, Samuel, große Sorry geht raus an Frank. Leider wieder Zeit nicht im Blick gehabt. Sorry, nächstes Mal klappt
bestimmt. Ja.
Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss Alex, mach's gut.